Was im Allgemeinen passiert ist, wenn man nun wirklich sich konzentriert hat und über die Schwelle getreten ist und eins dieser entzückenden Empfindungen oder auch ein anderes in sich spürt, und das ist das erste Mal, dann sagt der Geist ganz sicher, ach, was war denn das? Sehr interessant. Und gleich wieder haben. Natürlich ist die ganze Sache vorbei, weil man inzwischen wieder gedacht hat und reagiert hat. Na, von vorne anfangen. Schadet nichts. Macht fast jeder. Sind sehr wenige, die sofort sich auf das Gefühl konzentrieren, auch wenn sie es noch so oft gehört haben, dass sie es machen sollen. Der Geist ist eben einfach, wie wir sagen, ein Zauberkünstler. Der zaubert vor, was ihm passt, nicht was uns passt. Also wenn er dann gesagt hat, ach, das war aber wunderbar oder das möchte ich wieder haben oder was war denn das, ist denn das was Richtiges, dann einfach sich wieder von vorne anfangen. Dieses entzückende Empfinden ist die erste Vertiefung, die erste Jhana. Der Buddha als pragmatischer und realistischer Lehrer hat diese Vertiefungen von 1 bis 8 nummeriert. Er hat zwar den formlosen Vertiefungen auch noch Namen gegeben, hat sie dafür aber nicht erklärt, aber die ersten vier hat er sowieso nur 1, 2, 3, 4 genannt. Das kann man sich also ganz leicht merken. Diese Vertiefungszustände sind das mystische Erleben jedes spirituellen Übenden. Ganz egal, was er übt. Ob das Christentum wäre, die Sufis, Buddhism, ganz egal. Das mystische Erleben besteht aus anderen Bewusstseinsebenen. Es ist nicht, das Wort Mystik bedeutet nicht, dass das ein Mysterium ist. Jeder hat Zugang. Er muss nur wollen. Aber nicht Resultat denken. Sondern er muss wollen, sich selbst beiseite zu schieben. Das ist schwierig genug. Das Selbst ist wie ein großer Stein oder Felsen. Und an dem zu rütteln, sehr schwierig, braucht man Zeit. Wenn man sich selbst beiseite schiebt, hat man die Möglichkeit, dadurch dieses Tor zu gehen. Diese erste Vertiefung ist der Auftakt zur Meditation. Bis dahin ist alles nur Methode. Wir brauchen die Methoden im Allgemeinen. Es gibt sehr wenig Menschen, die dahin kommen ohne Methode. Obwohl das auch gelehrt wird, wird gelehrt ohne Methode. Einfach da sitzen und wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, aber ich denke, aufs Beste hoffen. In des Buddhas Erklärungen ist die Methode enthalten. Weil er, realistisch wie er war, gewusst hat, wie schwer uns das fällt. Die Methode ist nichts anderes wie ein Hilfsmittel. Der Atem ist nur ein Hilfsmittel. Genauso ist es bei der Stück-für-Stück-Methode. Auch da kann es einem passieren, dass wenn man ja einen Viertelweg oder einen halben Weg oder einen Dreiviertelweg gegangen ist, dass dann dieses Entzücken auftritt. Sollte das der Fall sein, so ist es äußerst hilfreich, in dem Moment mit dem Stück für Stück aufzuhören und sich dem Gefühl zu widmen. Denn dann hat man den Zugang. Wenn man am Anfang dieser Konzentrationsarbeit steht, so passiert es ohne Zweifel, dass Gedanken kommen, obwohl das Empfinden ganz entzückend ist und man sich sehr freut, dass man es hat. Kommen dennoch Gedanken. Der Geist ist einfach noch nicht genügend trainiert. Diese Gedanken, das ist keine große Schwierigkeit, sie wieder verfliegen zu lassen und sich wieder dem Gefühl zu widmen. Wenn man das Gefühl erst einmal gefunden hat, so bleibt es näher der Oberfläche des Bewusstseins. Menschen, die die erste Vertiefung gemacht haben, haben im Allgemeinen, selbst wenn sie überhaupt nicht meditiert haben, es nicht ganz so schwierig, wieder da hineinzukommen, wie die, die es noch nie gemacht haben. Es liegt näher an der Oberfläche des Bewusstseins. Auch das ist eine Fremdsprache. Hat man sie noch nie gelernt, versteht man kein Wort. Hat man diese Fremdsprache gelernt, aber nicht benutzt, so hört sich's doch familiär an. Man hört so einige Töne, wo man sagt, ah ja, das heißt so und so. Genauso ist mit den Vertiefungen. Wenn also Gedanken kommen, wieder zurück auf das Gefühl. Sollte man das Gefühl total verlieren, muss man nochmal von vorne anfangen. Dazu gehören dann am Ende 3 Schritte. Wenn entweder die Meditationszeit zu Ende ist oder aber die Konzentration zu Ende ist, man nicht mehr weitermachen kann, das kann ja auch sein, es passiert ja auch, dass der Geist sozusagen wie Kurzschluss hat. Der Geist geht von einem Gedanken zum anderen und kann überhaupt nicht mehr sich fassen. Das passiert auch. Wenn das der Fall ist, wenn entweder die Konzentration zu Ende ist oder aber die Zeit der Meditation, bevor man die Augen öffnet, eine Rekapitulation machen, was habe ich gemacht, um dahin zu kommen? Habe ich zuerst liebende Güte gemacht? Bin ich durch Stück für Stück dahin gekommen oder durch die Atembetrachtung oder durch ganz etwas anderes? Was habe ich gemacht? Um sich diesen Weg einmal so zu bahnen, dass man ihn immer gehen kann. Und das nächste, was man untersuchen kann oder erkennen kann, ist nicht zu untersuchen, auch das ist vergänglich. Und das dritte ist, was habe ich gelernt? Erstens mal haben wir gelernt, dass das Angenehme genauso vergänglich ist wie das Unangenehme. Aber wir lernen noch viel mehr. Wir lernen, dass das, was wir in der Welt suchen, durch unsere Sinneskontakte in uns selbst vorhanden ist. Und dann kriegen wir auch eine andere Sichtweite uns selbst gegenüber. Wir sind in Wirklichkeit die Träger von allen Möglichkeiten, die es gibt. Wir müssen uns nur genügend hingeben können. Und das ist auch ein Stichwort hier. Ohne Hingabe keine Vertiefung. Ich muss mich selbst hingeben können. Und wenn ich mich selbst festhalten will und mich behalten will, vor allen Dingen das, was ich glaube, was ich bin, was ich denke, weil meine Meinung, meine Ansichten, gibt es keine Vertiefung. Wenn ich an meine Meinung und Ansichten glaube als eine, das bin ich, ist die Meditation nicht möglich. Es ist ein ganz neuer Bewusstseinsweg, den wir einschlagen, wenn wir die Vertiefungen praktizieren. Der Buddha hat sie gelehrt als das Mittel zum Zweck. Er hat sie gelehrt und selbst praktiziert. Er hat sie sogar noch auf seinem Totenbett praktiziert. Teresa von Avila, Johannes Tauler, Meister Eckhart, alles Mystiker des christlichen Mittelalters haben alle das praktiziert. Jeder hat es anders genannt. Bei Teresa von Avila in ihrem Buch an die innere Burg, Anweisung an ihre Nonnen, ist es sehr visionär erklärt. Und leider dadurch gibt es den Anschein, als ob nur jemand, der visionär veranlagt ist, das tun kann. Daher das große Missverständnis. Es hat überhaupt nichts mit Visionen zu tun. Es sind einzig und allein die Gefühle, die da hochkommen, die das Ausschlaggebende sind. So wie wir uns fühlen, innerlich, so leben wir. Diese erste Vertiefung hat 5 Faktoren. Von diesen 5 sind 3 Faktoren bei jeder Meditation, wenn auch nur kurzfristig, vorhanden. Der erste Faktor, der bei jeder Meditation vorhanden ist, den ich auch bereits erwähnt habe, ist das anfängliche Hinwenden zum Meditationsobjekt. Wenn man nicht konzentriert ist, muss man sich oft hinwenden. Das schadet nichts. Hauptsache, man wendet sich hin. Zum Atem zum Beispiel. Dieser erste Faktor, das anfängliche Hinwenden, ist das automatische Gegenmittel gegen die Lässigkeit und Trägheit des Geistes. Ein lässiger und träger Geist ist nicht nur ein Geist, der nicht mitmachen will. Er ist auch ein Geist, der sich selbst nicht erkennt. Es ist ein Geist, der in den alten Gedankenmustern bleiben will, weil er sich da irgendwie eine Sicherheit von verspricht. Vergisst vollkommen nachzuschauen, ob die alten Gedankenmuster eventuell glücksbringend sind oder nicht. Sondern er ist viel zu lässig und träge, um sich das, um das zu untersuchen. Der lässige und träge Geist, den hat der Buddha mit einem Gefängnis verglichen. Ein Gefängnis, in dem man eventuell bleibt. Es ist ein Nichterkennen seiner selbst. Wenn man sich selbst erkennt, erkennt man jeden anderen auch. Manchmal zu der großen Überraschung der anderen. Weil sie sich selbst ja noch gar nicht erkannt haben. Dieses Gefängnis der Lässigkeit und Trägheit des Geistes ist nichts anderes als Faulheit. Faulheit, das nicht individuell denken wollen, sondern sozusagen mit der Herde mitgehen. Auch das passiert immer wieder. Wenn wir uns untersuchen, die Dinge, an die wir glauben und die wir für wichtig halten, dann kann es sein, dass der Geist etwas da erkennt, was ganz anders ist, als wir bis jetzt geglaubt haben. Auf jeden Fall ist das automatische Gegenmittel das ständige Hinwenden. Wir haben auch noch die Möglichkeit, das im täglichen Leben zu verstärken. Und da hat der Buddha vorgeschlagen, dass man mehr über die Lehre lernt. Sich also die Lehrreden liest, benutzt, merkt und versucht, sie nachzuvollziehen. Dieser Faktor des anfänglichen Hinwendens ist bei jeder Meditation. Und der zweite Faktor ist das fortgesetzte Hinwenden zum Meditationsobjekt. Es wird verglichen mit dem Anschlagen der Glocke und dem Ton, der dann folgt. Das Anschlagen der Glocke ist anfängliche Hinwenden. Das Folgende, der Ton, der folgt, ist das bleibende Hinwenden. Das heißt also, wir sind in der Lage, uns zu konzentrieren auf das Meditationsobjekt, auf den Atem. Wenn wir das können, haben wir ein automatisches Gegenmittel gegen Zweifel. Nicht nur Zweifel, ob der Buddha wirklich mehr gewusst hat als wir, sondern Selbstzweifel. Kann ich das überhaupt? Das ist doch so schwierig. Oder Zweifel, dass es einem was bringt. Oder Zweifel, dass man in der Lage ist, das weiter durchzuführen. Alle möglichen Zweifel, deren Ausdruck im Allgemeinen mit Ja, Aber anfängt. Und wenn man einen Satz im Geist hat, der mit Ja, Aber anfängt, dann könnte man gleich das Etikett draufkleben, skeptischer Zweifel. Die Zweifelsucht ist da entgegengesetzt dem Vertrauen. Man kann nur eins oder das andere haben, man kann nicht zweifeln und Vertrauen haben. Wenn man kein Vertrauen hat, kann man diesen Weg nicht gehen. Vertrauen in die eigene Fähigkeit, Vertrauen in das höchste Ideal, Vertrauen in die Möglichkeit, die menschliche Problematik einmal zu transzendieren, Vertrauen in die Geistes- und Herzensfähigkeit, die in uns herrscht und uns das Höchste erreichen lässt, aber nur, wenn wir was dazu tun. Je mehr wir uns bemühen, desto einfacher wird die Bemühung. Dieses andauernde Hinwenden zum Meditationsobjekt, auf Pali heißen die beiden Vitaka und das zweite heißt Vichara, wird auch oft ganz seltsam übersetzt, ist also ein automatisches Gegenmittel gegen den Zweifel, den der Buddha verglichen hat mit einer Reise durch die Wüste ohne Proviant, ohne Landkarte, wo man im Kreis geht, sich also nicht entwickelt und am Ende noch von Räubern überfallen wird. Wenn man im Kreis geht, so ist das eine Möglichkeit, die Meditierende auch haben. Nicht jeder, der meditiert, ist nun in der Lage oder überhaupt weiß, wie sich zu entwickeln. Im Kreis gehen bedeutet, dass man immer wieder, obwohl man schon meditieren kann, in dieselben Gedankenmuster verfällt. Das ist im Kreis gehen. Und wenn wir immer wieder in dieselben Gedankenmuster verfallen, so haben wir immer wieder dieselben Schwierigkeiten. Und wir sollten einmal untersuchen, und natürlich nur, wenn wir schon längere Zeit meditieren, ob das der Fall ist. Dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Vertrauen bedeutet Hingabe, Hingabe bedeutet Liebe. Habe ich genügend Vertrauen, Hingabe und Liebe in mir erweckt, um mich auch objektiv kennenzulernen? Diese Liebe und das Vertrauen und die Hingabe machen es möglich, sich selbst anzuschauen, ohne sich zu erschrecken, was da drin zu finden ist. Ohne es zu tadeln, ohne es negativ zu beurteilen. Der ganze Weg führt zur Einsicht. Und die Einsicht ist auch in uns selbst vorhanden. Wenn die da draußen irgendwo wäre, wäre es eine äußerste Schwierigkeit, sich ihr zu nähern. Wir haben sie in uns, wenn wir uns erkennen. Dieser Zweifel ist auch im täglichen Leben dadurch etwas mehr auszumerzen, indem wir mehr über die Lehre lernen. Der Buddha hat außerdem als Hilfsmittel gesagt, sich mit weisen und erfahrenen Menschen zusammenzutun, die einem auf dem Weg helfen können, auch als, noch als Hilfsmittel. Auch nicht immer gleich so leicht zu finden. Diese beiden ersten Faktoren arbeiten gegen zwei unserer fünf Hindernisse und sind Teil jeder Meditation. Jetzt kommt aber der dritte Faktor, den ich bereits erwähnt habe, dass dadurch, dass wir uns anfänglich hingewendet haben, ist die Wirkung, dass wir uns länger hinwenden können, und das als Ursache bringt die Wirkung, dass wir die Schwelle übertreten und das Entzücken erleben. Und das ist nur eine Tatsache in der Vertiefung. Das kann natürlich ganz kurzfristig auftreten, ohne dass man überhaupt gemerkt hat, dass der Atem so fein geworden ist, aber im Allgemeinen merkt man das schon. Wenn wir dieses Entzücken dann etwas länger dabei bleiben können, so haben wir ein automatisches Gegenmittel gegen Übelwollen, Hass. Es ist unmöglich, entzückend sich zu fühlen und gleichzeitig Übelwollen zu haben. Das gilt natürlich für die Meditationszeit. Man kann das nicht gleichzeitig machen, das ist klar. Aber es ist außerdem so, dass dieses Entzücken einen Niederschlag hat in uns. Und zwar, wir wissen ganz deutlich, dass wenn wir den Geist so weit trainiert haben, dass wir immer dorthin können, dass wir, wenn wir uns wieder hinsetzen, das Heim, das wir für unseren Geist gefunden haben, wieder aufsuchen können. Und haben dadurch ein Gefühl der Sicherheit im täglichen Leben, dass wir den Unannehmlichkeiten, die jeder hat, denen jeder ausgesetzt ist, viel besser begegnen können. Ohne Hass, ohne Abwehr, sondern einfach als Unannehmlichkeit. Weil wir den Geist wieder nach Hause bringen können, wenn wir uns zur Meditation hinsetzen. Wenn wir genug geschult sind, das heißt, wir haben es lange genug gemacht, auch da ist wieder lange eine Zeitbestimmung, mit der man nicht eine Genauigkeit geben kann, können wir jederzeit zu diesem entzückenden Empfinden. Und da sind Möglichkeiten im täglichen Leben, wo das sehr hilfreich sein kann. Zum Beispiel im Wartezimmer vom Zahnarzt. Äußerst hilfreich, sich entzückend zu finden. Oder wenn es eiseskalt ist und der Bus kommt nicht. Alles Möglichkeiten, die man aber erst benutzen kann, wenn man den Geist genügend trainiert hat. Selbstverständlich lernen wir daraus, dass wir dieses Entzücken immer in uns tragen. Es ist immer vorhanden. Und unterschwellig wissen die meisten Menschen, dass das, was sie im täglichen Leben erleben, nicht alles sein kann. Da sind zu viele Unannehmlichkeiten, da sind zu viele Schwierigkeiten mit dem Körper, mit den Gefühlen, mit dem Anhaften, sind zu viele Dinge, die einen nicht beglücken. Und unterschwellig weiß jeder, es muss was geben. Viele Menschen wissen es auch bewusst und gehen auf die Suche. Es ist eine innere Sehnsucht, die natürlich durch die erste Vertiefung noch nicht vollkommen befriedigt ist. Aber die erste Vertiefung zeigt uns wenigstens, es ist vorhanden. und zwar in uns. Man darf sich auf keinen Fall hinsetzen mit der Idee, jetzt muss ich die erste Vertiefung bekommen. Da gibt's garantiert keine erste Vertiefung. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ich erkläre die Vertiefung, weil die Erklärung erfahrungsgemäß vielen hilft. Es sind immer einige dabei, die dann denken, dass sie minderwertig sind, weil sie sie nicht bekommen. Minderwertig fühlen oder sich überheblich fühlen, ist beides dasselbe. Ego-Bestätigung, weiter gar nichts. Keiner ist minderwertig, keiner ist besser. Einer hat es schwieriger mit der Konzentration und einer hat es leichter. Hat man sich im Leben mit Konzentration, mit spirituellen Dingen, mit der Sehnsucht nach dem Höheren schon abgegeben, fällt es am leichter. Kann man Anweisungen gut folgen, fällt es am leichter. Bleibt man bei sich immer hängen, bei dem, was man sowieso weiß, ist schwieriger. Aber keiner ist minderwertig und keiner ist mehrwertig. Das ist einfach eine Zeitfrage, aber es ist auch eine Willenskraftfrage. Willenskraft ist eine der 7 Erleuchtungsfaktoren. Ohne Willenskraft geht es überhaupt nicht. Nicht Resultat denken, sondern die Willenskraft, sich hinzusetzen und zu machen. Wir haben also 3 Faktoren bis jetzt. Anfängliche Hinwenden, dauernde Hinwenden und wir haben das Entzücken. Und alle sind automatische Gegenmittel gegen unsere Hindernisse. Dieses Übelwollen, dieser Hass, den jeder in sich trägt, bis zum Nichtwiederkehrer, einen Schritt vor der Erleuchtung. Und wenn man das nicht merkt, dass man ihn in sich trägt, dann kennt man sich nicht. Und wenn man sich nicht kennt, kann man sich nicht ändern. Jeder, der ein Nichtwiederkehrer ist, also ein Schritt vor der vollen Erleuchtung, hat Hass in sich. Und da kommt manchmal natürlich der Geist und sagt, naja, alle anderen, nur ich nicht. Nicht genügend aufgepasst. Nochmal hinschauen. Genau hinschauen. Mit dieser Ärger, der wird vom Buddha verglichen mit einer Gallenkrankheit, was gerade im Deutschen gut passt, weil wenn wir uns ärgern, sagen wir auch manchmal, mir kommt die Galle hoch. Schmeckt scheußlich. Jeder weiß, wie es ist, sich zu ärgern. Da braucht man nicht drüber große Geschichten erzählen. Es ist höchst unangenehm. Aber es gibt 2 Fluchtmöglichkeiten, wo man überhaupt nicht erkennt, was los ist. Die eine Fluchtmöglichkeit ist, es ist berechtigter Ärger. Dazu hat der Buddha gesagt, sowas gibt's nicht.